Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money, heute mit einem spannenden Interviewgast. Er war schon mal bei der Mission Money, wir haben gerade festgestellt, ist schon verdammt lang her, 2019 war das, ja. Damals noch für ein anderes Unternehmen. Ich freue mich trotzdem, dass es jetzt endlich mal wieder geklappt hat. Ich weiß, wir haben uns zwischendurch ein bisschen aus den Augen verloren, umso schöner, dass es heute hinhaut. Er ist CIO bei der Apobank, Deutschen Apotheker und Ärztebank. Ich sage herzlich willkommen zurück, Reinhard Pfingsten.
Ja, lieber Herr Blöd, schön, dass ich wieder dabei sein darf.
Ja, freue mich tatsächlich auch, jetzt in neuer Funktion. Schön. Wir haben ein spannendes Programm heute, worüber wir reden wollen. Wir wollen auf jeden Fall über Resilienzdepots sprechen und auch natürlich, das ist ein Thema, das uns ja schon länger begleitet, das Thema Marktkonzentration. Ja. Und damit fange ich mal ein bisschen an, denn wenn man die letzten 2-3 Wochen so nimmt, dann sieht man ganz gut, dass einiges Risse bekommt, was jetzt so 2-3 Jahre lang quasi wie so ein No-Brainer funktioniert hat, nämlich hohe Konzentration natürlich im großen Tech-Sektor. Jetzt sehen wir plötzlich, selbst bei den Halbleitern, die ja eigentlich die sind, die jetzt im Moment die dicke Kohle machen, ist man jetzt doch ein bisschen vorsichtiger und verkauft dann doch auch mal ab. Hier und da ist die Biotech-Arbi noch da, aber nicht mehr so richtig konsequent, weil sie irgendwie auch das Gefühl hat, ist ein bisschen zu heiß gelaufen, der Reifen, ne?
Ja, auf jeden Fall in den Max 7 oder auch jetzt in den Chip-Werten, das ist ja auch wie eine Kerze vorher nach oben gegangen, muss man ja ehrlicherweise sagen. Also insofern ist es aus meiner Sicht eigentlich nur gesund, was da gerade passiert. Es ist ja auch nicht, dass der Markt in seiner Gänze konsolidiert, sondern sind halt die Mac 7, sind die Chip-Werte, sind einige Technologiewerte. Und wir wussten vorher, dass diese Konzentration, die da war, halt auch nicht persistent sein kann. Das kann nicht langfristig funktionieren, wenn sie einen Aktienanteil von 35% am ganzen Markt machen. Ja. Insofern ist es doch nur gesund. Und wenn das gleichzeitig dazu führt, dass wir eine Marktbreite bekommen, also gerade zyklische Aktien wieder laufen, ist auch alles gut.
Absolut, sehe ich auch so. Trotzdem hat man immer so ein bisschen das Gefühl, auch gerade bei vielen Privatanlegern, dass so also ein bisschen ein Hallo wach kommt. Warum ist eigentlich, obwohl ja die Lage eigentlich ganz gut ist, warum sieht eigentlich mein ETF-Depot gar nicht so toll aus? Ist klar, wenn man halt MSCI, All Country oder auch World hat und einen S&P 500, dann stellt man fest, dann ist man halt jetzt leider
ja, man kann das auch andersrum formulieren. Das ist vielleicht der Vorteil von aktiven Managern und die Zeit von aktiven Managern, weil die natürlich tendenziell dazu neigen, diese Marktkapitalisierung nicht komplett abzubilden, wo ich dann halt für ein S&P 35% von 7 Aktien drin habe. Mhm. Das hat tendenziell wenig mit aktivem Management zu tun. Und ja, das ist einem, was man einem Privatanleger vielleicht immer wieder sagen muss. Breite, mach auch eine bessere Diversifikation, mach dein Portfolio breiter und kauf nicht einfach blind irgendwie Marktkapitalisierung. Insbesondere, wenn ich ein MSCI-Welt habe, habe ich ja noch ein paar andere Klumpenrisiken drin. Mhm. Da habe ich einmal die Mac 7 drin, ungefähr 25%. Ich habe Dollarrisiko drin von über 60%, auch nicht die stabilste aller Währungen. Und ich habe keine Emerging Markets drin. Unserer Sicht zumindest mal eigentlich die attraktivste Region. Mhm. Vielleicht ein bisschen blöd für Vermögensanlage.
Ja, zumindest ist es nicht World.
Es ist halt nicht World, genau. Ich glaube, dass viele Privatanleger allein das schon mal nicht wissen, dass es halt nicht die Welt darstellt. Und deswegen einfach da der Hinweis, breiter aufstellen, macht auf jeden Fall mal Sinn. Und noch ist ja auch die Zeit. Also ja, wir haben jetzt eine Korrektur gesehen. Die letzten Wochen waren für die Mac 7 nicht mehr toll. Da ist jetzt so ein bisschen Konsolidierung drüber, aber man kann diese Struktur immer noch jetzt neu aufbauen. Ist sicherlich nicht zu spät dafür.
Mhm. Wollen wir das mal ein bisschen aufdröseln? Wie geht man es an, wenn man es besser machen möchte?
Ich könnte jetzt sagen, Vermögensverwaltung abschließen, das ist sicherlich das
nicht
Einfachste.
Nicht jedermanns und jeder Frau ist Sache.
Und der Werbeblock, genau. Muss man fairerweise natürlich sagen. Also wie geht man es an? Also man muss ja erstmal sagen, überhaupt in Aktien sparen ist schon mal das A und O. Ja. Aktien bietet nun mal langfristig mit 6-7% Rendite. Dadurch, dass ich Substanz habe, dadurch, dass ich am Wachstum partizipiere, entsprechend die stabilste Rendite. also in Aktien sind wir uns schon mal schnell einig. So, und dann habe ich ja schnell die Frage, okay, wie mache ich dann meine Gewichtung? Ja, kaufe ich passiv oder kaufe ich aktiv? Ich kann ja auch ETFs mir so zusammenstellen, dass ich die Welt besser abdecke. Dann mache ich einen Block Emerging Markets rein, dann mache ich einen Block USA rein, vielleicht sogar einen Equal Weighted kaufe sogar auch ein bisschen Europa rein, aber mache vielleicht so eine Drittelung zwischen USA, Europa und Emerging Market als das, was ich in einem MSCI Welt habe, dann bin ich schon mal besser sicherlich aufgestellt.
Ja.
Wenn ich dann noch, sag mal, an Wachstumstrends partizipieren will, klar, dann kann ich vielleicht so ein bisschen noch mal beimischen, aber dann bin ich schon mal gut aufgestellt. Die Frage, die sich dann natürlich anschließt, ist die Frage, wie kann ich noch mehr Resilienz ins Portfolio reinbringen? Also wie komme ich auch rein von dieser, sagen wir, Aktienmarktentwicklung weg? Wie komme ich auch, haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, wenn jemand nicht 100% Aktien mag, weil er seine Schwankungen reduzieren will, wie mische ich auch Anleihen oder andere Quellen, Renditequellen noch in so ein Portfolio rein?
Mhm. Anleihen ist natürlich immer so dieses, die meisten Leute haben irgendwie keine Lust drauf, auch sich damit zu beschäftigen. Auch natürlich, sagen wir mal, alle, die ein bisschen jünger sind, haben in den letzten Jahren natürlich jetzt nicht gerade erlebt, dass Anleihen ein Riesending ist, weil es halt die zweimal eben doch nicht negativ korreliert hat mit den Aktienmärkten, so wie es eigentlich immer sein sollte. Und deswegen bleibt das oft außen vor. Ist es was, was man auf jeden Fall trotzdem drin haben sollte?
Also ich bin schon ein großer Fan von Diversifikation und dann gehören Anleihen auch mit ins Portfolio. Die Quote ist sicherlich immer abhängig von, sagen wir, Alter, von Risikoneigung.
Ja.
Aber Anleihen gehören schon nach wie vor ins Portfolio, auch wenn man natürlich sagen muss, wir leben momentan in einer Zeit, wo Aktien und Anleihen gleich miteinander laufen. Also man nennt das mathematisch positive Korrelation haben. Aber nichtsdestotrotz gilt nach wie vor, dass die Rendite ist niedriger. Aber dafür ist das Risiko auch deutlich niedriger. Also ich kriege eine gewisse Glättung in jedem Fall ins Portfolio. Wir gehen von aus, langfristig Anleihen können schon 3,5% Rendite generieren. Aktien, wie gesagt, 6-7%. Wenn ich die Aktienrisiken nicht komplett nehmen will, machen Anleihen trotzdem Sinn. Sie machen vor allem dann Sinn, wenn ich auch im Anleihenbereich anfange zu diversifizieren. Das heißt, auch dort Emerging Markets auf jeden Fall mit aufnehmen, durchaus attraktiv, weil Emerging Markets viel, viel stabiler sind wie in früheren Zyklen. Ich kann Katastrophenbonds mit in so ein Portfolio aufnehmen. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Renditequellen, auch im Anleihenbereich, sodass ich auch wirklich, sag mal, auf diese 3,5% kommen kann. Und vielleicht irgendwann dreht sich auch die Korrelation mal wieder, sodass ich dann auch den echten Diversifikationseffekt habe. Das heißt, die Absicherung, wenn Aktien fallen, dann steigen sogar Anleihenmärkte, also fallen die Zinsen. Kann ja auch mal passieren.
Aber ist so ein Szenario, das irgendwie gerade sich noch ein bisschen weit weg anfühlt, ne?
Ja, ach, ich wäre mir gar nicht mal so sicher. Also warum passiert momentan diese positive Korrelation? Das ist, weil die Anleihenrenditen gestiegen sind. Wir sind jetzt bei einer US-10-jährigen Rendite, so bei 4,5% Rendite. Und damit auf einem Mehrjahreshoch. Und die Aktien wissen natürlich genau, okay, wenn jetzt Anleihen nochmal darüber hinaus steigen, dann ist diese schöne neue Welt auch kaputt.
Ja.
Technologieunternehmen werden nicht mehr investieren, Verschuldung wird viel zu teuer. Das ist ja das Risiko, warum wir diese positive Korrelation momentan an der Stelle haben. Aus unserer Sicht, jetzt auf die nächsten Monate gesehen, könnte dieser Druck so ein bisschen tatsächlich von den Anleihenmärkten rausgehen. Ich glaube, wir preisen momentan zu viel Inflationsangst in die Märkte rein. Mhm. Renditen haben halt nun mal was mit Inflationserwartung zu tun. Sie preisen momentan ganz viel Inflationserwartung ein. Das ist aus meiner Sicht übertrieben. Und dann könnten wir auch mal eine Entlastung von Anleihen an der Stelle sehen. Das heißt, dann würden Renditen fallen, Kurse steigen, ohne dass zwangsläufig Aktienkurse auch mit weiter steigen. Dann habe ich sogar einen Case für Anleihenmärkte.
Mhm.
Also wir gewichten tatsächlich Anleihen in unseren Portfolien momentan über.
Ist interessant. Heißt aber dann ja auch, dass ihr davon ausgeht, dass, sagen wir mal, dass die Zinsfantasie nach oben, die ja so langsam, aber sicher doch recht stabil reinkommt in Märkte, vor allem auch in den USA jetzt wieder, dass die auch übertrieben ist.
Richtig. Also wir sehen ja an den Märkten inzwischen tatsächlich zwei Zinserhöhungen, die dort eingepreist sind in den USA. Wir gehen von aus, in diesem Jahr keine Zinserhöhung, im nächsten Jahr zwei Zinssenkungen. Also ein Stückchen weit komplett konträr zu dem, was der Markt momentan einpreist. Ja. Aber das ist ja genau das, was man als aktiver Manager eigentlich sucht, wo man eine komplett konträre Meinung hat zu dem, was der Markt offensichtlich gerade einpreist. Mhm. Warum preist der Markt das ein? Das ist dann so die zweite Frage, die man sich ja stellen muss. Die eine ist, seine saubere Analyse machen. Und die zweite Frage, warum könnte denn der Markt das anders sehen? Warum sieht der Markt das momentan anders? Weil er das Jahr 2022 noch sehr stark vor Augen hat. Was ist 2022 passiert? Jeder Kapitalmarkt-Teilnehmer hat gesagt, die Inflation muss man sich keine Sorgen machen. Das ist transitorisch. Das war damals das geflügelte Wort. Es war nicht so, wissen wir alle. USA, Inflation über 7%, in der Eurozone sogar über 12% und hat deutlich länger gedauert. Aber was ist diesmal anders wie im Jahr 2022? Es ist Nummer eins anders, die Arbeitsmärkte sind relativ entspannt. Im Jahr 2022 nach Corona waren sie extremst eng. Es waren überhaupt gar keine Arbeitskräfte da, die waren in die Heimatländer zurückgegangen, die hat sich ins Wohnmobil gesetzt, was auch immer. Die Arbeitskräfte waren nicht da. Arbeitsmarkt definitiv nicht entspannt, sondern knapp. Das Zweite war, wir hatten globale Lieferketten, die schon durch Corona angeknackst waren und durch den Ukraine-Krieg letztendlich ihr letzten Schritt bekommen haben, wo globale Lieferketten zusammengebrochen sind. Das haben wir beides nicht. Mhm. Wir haben zwar die Straße von Hormuz und mit den Themen, vielleicht kommen wir gleich nochmal drauf, aber wir haben keine Unterbrechung von globalen Lieferketten und die Arbeitsmärkte sind intakt. Und deswegen transitorisch. Wir sehen keine persistente Inflation, sondern so, dass die klassischen kleinen Buckel, den wir jetzt sehen, und dann Richtung nächstes Jahr wieder runterkommen und dass die amerikanische Notenbank dort auch eher durchschaut. Die EZB gehen wir tatsächlich von einem Zinsschritt jetzt im September nochmal aus, haben sie auch relativ klar gesagt, also der wird wahrscheinlich kommen, danach aber auch on hold.
Wie lange kann dieses Spiel, das wir da im Iran sehen mit der geschlossenen Straße von Hormuz und dem jetzt wieder aufflammenden hohen Ölpreisen funktionieren, bevor sich dieses Bild ändert? Denn das ist ja schon so ein Risikofaktor. Vor ein paar Wochen haben wir noch gedacht, ja, wir kriegen da tatsächlich vielleicht doch einen Haken dran, einen Deckel drauf in irgendeiner Form. Nun sind wir eben wieder zurück in Ölpreisen jenseits der 90.
Ja, genau. Also solange wir in diesem Rahmen ungefähr bleiben, also wir haben 90 bis 95 Dollar für uns mal in unsere Prognosen mit reingepackt und gehen trotzdem von aus, dass das US-Wirtschaftswachstum im zweiten Halbjahr oder über das Gesamtjahr mit 2,5% wächst und im zweiten Halbjahr sogar schneller wächst wie im ersten Halbjahr, also eine Wachstumsbeschleunigung haben. Wenn wir natürlich über eine lange Zeit über 100 Dollar laufen, dann bekommt der US-Konsument schon durchaus ein Problem. Und wir wissen ja, der Fokus bei allem muss eigentlich auf den US-Konsumenten sein, weil dort entsteht eine US-Rezession und in einer US-Rezession entstehen Bärenmärkte, also Korrekturen von mehr als 20%. Also das ist das Risiko. So, jetzt haben wir einen Vorteil. Nummer eins, der US-Konsument ist an der Stelle erstmal per se nicht so abhängig wie der Euro-Konsument, weil er zahlt halt trotz des gestiegenen Benzinpreises unter einem Euro für den Liter umgerechnet. So, das ist erstmal als Anteil zu seinem Haushaltsvermögen deutlich weniger, wie wenn wir halt über 2 Euro für den Liter zahlen. Also insofern ist er dort ein bisschen relaxter, aber wir wissen auch, das ganze Thema Affordability, nach auch der Lebensmittelinflation in den USA, das Thema Affordability ist ein Thema in den USA und könnte den Konsum an der Stelle, sagen wir mal, irgendwann wackelig werden lassen. So, nochmal, wir gehen von aus, bei 90, 95 Dollar passiert mit der US-Wirtschaft erstmal nichts, darüber passiert was. Sollte im Übrigen da mehr passieren, dann wird wahrscheinlich die Trump-Administration auch im Vorfeld der Midterms irgendwas machen und fiskalpolitisch entweder eingreifen, Möglichkeit 1, oder den Krieg zu beenden, Möglichkeit Nummer 2. Ich meine, der ganze Waffenstillstand in Islamabad ausgehandelt, hatte ja ganz klar eine Handschrift, nämlich die Iraner haben da schon mehr reingeschrieben wie die Amerikaner, weil Trump den Krieg beenden will. Ja. Das war ein strategischer Fehler, das wissen sie inzwischen auch selber. Und das vor den Midterms macht die amerikanische Regierung nervös.
Ja, und trotzdem sind wir wieder jetzt an der Stelle, wo wir halt im März schon waren oder April.
Also das stimmt insofern erstmal nicht ganz, als dass wir inzwischen eine Pipeline haben,
ja,
die 7 Millionen Barrel aus dem Persischen Golf rein ins Rote Meer transportiert. 7 Millionen Barrel ist immerhin mehr als ein Drittel von dem, was früher komplett durch die Straße, ja, von Hormuz lief. Und die Straße ist ja auch nicht komplett zu, sondern es gehen immer wieder einzelne Tanker entsprechend durch. Jetzt halt eher an der Küste von Oman lang, aber mit den entsprechenden Risiken. Und wir wissen auch, Pipeline ist jetzt halt auch nicht das stabilste Transportmittel.
Soll schon mal ab und zu eine kaputt gegangen sein.
Also ist ein definitiv ein riskanteres Mittel. Also insofern, wir sind nicht mehr so knapp im Öl, wie wir das tatsächlich im März nach der Sperrung waren. Ja. Deswegen auch nur momentan 90 und nicht dieses Stressszenario, was wir dann im März, April hatten. Aber nochmal, wir könnten noch eine weitere Verknappung bekommen. Wir haben jetzt ja die Diskussion, ob die Houthi die Meerenge an der Einfahrt ins Rote Meer schließen. Ich glaube, die Houthi haben deutlich schlechtere Logistik erstmal wie die Iraner. Also insofern glaube ich, das ist, ich glaube nicht, dass es gelingt, das wirklich zu schließen. Die Drohung ist da. Aber wir haben das Risiko der Pipeline. Und wir haben das Risiko, dass wir nochmal mehr Eskalation in der Straße von Hormuz sehen. Aber so wie es jetzt momentan ist, 90, 95 Dollar hält die US-Wirtschaft aus. Eine weitere Eskalation, die ich nicht ausschließen kann, wie soll ich sie ausschließen? Eine weitere Eskalation könnte dann auch irgendwann in den USA dem Konsumenten schaden. Dann könnte es aber auch sein, dass Trump eingreift.
Oder natürlich auch Kehrseite, dass man doch Zweitrundeneffekte bekommt. Wenn das zu lange auf dem Konsumenten, auf dem Geldbeutel liegt, dass dann, man dann doch anfängt, mehr Lohn zu fordern. Gerade in einem Umfeld, wo, sagen wir mal, viele Wirtschaftszweige ja noch gut funktionieren.
Genau, dann wäre man in den Zweitrundeneffekten, dann wäre man plötzlich in dem Effekt, ist halt nicht transitorisch. Mhm. Ist ein Risiko, was vorhanden ist. Ich würde es aber nicht in das wahrscheinliche Szenario reinpacken.
Tja, also wenn zweite Jahreshälfte an sich doch stabil wird, dann ist doch alles tutto bello, oder?
Ja, wir wissen natürlich, ob der Risiken, aber deswegen, ja, ich würde auf die zweite Jahreshälfte tatsächlich eher positiv draufschauen, weil beschleunigtes Wirtschaftswachstum in den USA. Wir haben jetzt endlich mal eine gesunde Korrektur in dem MAG 7 gesehen. Wir sehen gleichzeitig, dass die Zyklika an der Stelle laufen und aus unserer Sicht, dass die Zinsen eher ihren Deckel oben erreicht haben. Also tatsächlich insofern für Kapitalmärkte, Aktien und Anleihen eigentlich erstmal ein positives Szenario. Mhm. Was sind die Risiken? Risiko Nummer 1 haben wir schon gesagt, geopolitisches Risiko ist Nummer 1. Nummer 2, das Risiko, sollte sich der Markt durchsetzen, dass KI-Investitionen sich langfristig nicht tragen. Ich sehe keinerlei Indikation, dass da wirklich eine Investitionsschwäche entsteht. Ich meine, alleine die großen Hyperscaler, die großen 4 Hyperscaler haben Investitionen für dieses Jahr von 725 Milliarden Dollar. Das ist mehr wie der deutsche Bundeshaushalt angekündigt. Ja. Die Investitionen werden nicht von heute auf morgen gestoppt werden. Aber das ist sicherlich für den Markt, da so abhängig inzwischen Marktkapitalisierung von diesen Unternehmen, wäre das ein Risiko. Und das dritte Risiko aus meiner Sicht ist eher das Thema Staatsverschuldung in den USA, weil darüber, über die Schleife, wir steigende Renditen bekommen könnten. Steigende Renditen würden bedeuten, Verschuldung ist blöd, Investitionen wären blöd. Ich kann eigentlich dieses investitionsgetriebene Wachstum, was wir momentan sehen, nicht aufrechterhalten. Mhm. Das wären für mich die Risiken, die muss man verfolgen, die muss man beobachten. Aus meiner Sicht aber momentan nicht das wahrscheinliche Szenario, sondern wahrscheinliches Szenario ist tatsächlich, eigentlich sieht es für das zweite Halbjahr ganz gut aus, weil beschleunigtes Wirtschaftswachstum. Mhm.
Und dennoch sollte man Big Tech nicht ignorieren, oder?
Also man definiere Big Tech. Wenn das Mag 7 sind, also Mag 7 ist ja erstmal eine Zufallsbeschreibung. Also ja, was haben bitteschön Tesla und Amazon und Alphabet irgendwie gemein und Apple? Also insofern ist eine Zufallsdefinition. Ich würde mir jedes Geschäftsmodell anschauen wollen, wie tragfähig ist es denn und wie sieht die Bewertung dazu aus? Natürlich ist das Geschäftsmodell zum Beispiel bei Alphabet, die momentan über Gemini massivste Marktanteile im sogenannten Large Language Modell, also in den KI-Anwendungen an der Stelle haben, mit eines der stabilsten, weil sie halt einfach über sowohl Server, über ihre Suchmaschinen, über ihre Anwendungen an der Stelle mit am besten aufgestellt sind und Gemini, wie gesagt, jetzt auch die größten Markteinteile nimmt. Wenn wir uns andere Unternehmen anschauen, muss man sich immer die Frage stellen, ist es denn wirklich von dem Geschäftsmodell so, dass es nicht verdrängt werden kann? Weil Thema Chip, das Thema KI, kann nicht ein chinesisches Unternehmen in der Lage sein, was Ähnliches hinzustellen und Marktanteile auch abzunehmen. Also die ganze Diskussion, die wir mal letztes Jahr hatten
mit DeepSeek,
brauche ich dann Nvidia-Chips. Ich will keine Analyse zu Nvidia geben, aber man muss sich halt immer die Frage stellen, ist das Geschäftsmodell unkaputtbar oder nicht und was zahle ich für ein Geschäftsmodell? Deswegen, die USA, Big Techs haben einen Vorteil, das ist Kapitalzugang. Das haben Chinesen erstmal so nicht. Dafür sind sie, glaube ich, in der Dynamik und in der Schnelligkeit, was Forschung und Entwicklung angeht, momentan schneller. Also sollte man schon mal, wenn man in Big Tech investiert, nicht nur die Mag 7, weil die haben sowieso keine Bedeutung, keine gemeinsame Bedeutung, sondern sollte sich die Geschäftsmodelle anschauen. Und sollte aber auch auf chinesische Unternehmen an der Stelle schauen. Wenn ich mir Chip-Hersteller anschaue, da muss ich eh nach Asien an der Stelle gehen. Ich würde deutlich breiter dann in Tech investieren, auch regional breiter und in verschiedene Bereiche von Tech an der Stelle investieren. Aber Tech ist halt nicht alles.
Das ist absolut. Ist mir wichtig eigentlich. Heißt ja aber auch, oder andersrum gefragt, ist die Chance dann relativ groß, dass sich die Gewichte, wenn wir jetzt mal auf den US-Markt schauen, dann nochmal deutlicher wieder verändern in die andere Richtung?
Ich fände es nur gesund. Also es muss ja gar nicht sein, dass die, wenn wir ja bei den Mag 7 bleiben, dass die Mag 7 massiv korrigieren. Ja. Ist ja auch in diesem Jahr. Nicht alle Mag 7 sind gefallen. Nee. Tesla ist gefallen, eine Microsoft ist gefallen, eine Apple ist trotzdem ganz gut gelaufen. Ja. Eine Nvidia ist flat. Also insofern, das wäre ja nur gesund, wenn wir dort vielleicht nicht mehr diese dynamische Entwicklung haben und dafür jetzt mal die zweite Reihe wieder performt. Okay, durch die Gewichte, unterschiedlichen Gewichte brauchen verdammt viel Performance, um das zu kompensieren.
Zu kompensieren.
Aber per se, durch die Wachstumsbeschleunigung, die wir im zweiten Halbjahr sehen, aus unserer Sicht wird tatsächlich zyklisch laufen, werden Industriewerte laufen, werden Grundstoffwerte laufen, wird zyklischer Konsum laufen, Klammer auf, da ist auch Amazon mit drin, Klammer zu. Das sind eigentlich die Bereiche, die ich fürs zweite Halbjahr interessanter finden würde.
Das hat man jetzt so die letzten Wochen auch schon gesehen, dass da
das
viel,
fängt an.
Viel passiert ist. Und
genau, wir haben es nur vorher schon gesagt, aber
anderes Ding. Aber sehr gut. Ja, das darf man ruhig erwähnen, man darf sich auch Mal auf die Schulter klopfen.
Wenn man mal recht hat.
So ist es, genau, wenn man mal recht hat. So schlimm ist es ja nicht, zum Glück. Was machen wir in dem Zusammenhang? Ich finde das immer sehr spannend mit so einem, mit diesem ganzen Nebenwertesegment, wenn wir jetzt mal in den USA noch kurz bleiben, bevor wir auf den Rest der Welt kommen. Schon faszinierend, wenn man so den Russell 2000 jetzt mal stellvertretend gesehen hat, der irgendwie im Frühjahr einen All-Time-High nach dem anderen macht, obwohl da jetzt noch nicht so wahnsinnig viel Positives passiert ist. Relativ schlechte Bilanzen oder Bilanzqualität, viel kurzfristige Schulden und so weiter, also hohe Zinssensibilität, nicht viel KI. Ist schon faszinierend, ne?
Ja, aber ist natürlich einmal getrieben von Wachstum. Also deswegen dieses Thema Wachstumserholung im zweiten Halbjahr.
Ist ja nicht etwas, was nur wir sehen.
Nicht so teuer ist.
Und auf der Suche nach, was nicht zu teuer ist. Ja. Absolut. Könnte das für das zweite Halbjahr was für Europa sein dann? Genau, ja, diese Suche nach günstigeren Märkten, auch wenn vielleicht das Wachstumspotenzial etwas überschaubar ist.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich meine, wenn ich Wachstumsbeschleunigung suche, dann werde ich nicht zwangsläufig in Europa per se fündig werden. Die Überraschung kann vielleicht tatsächlich Deutschland werden, wenn wir es schaffen, mal jetzt das, was wir an Geld geschaffen haben, also Thema Infrastrukturpaket, letztendlich wirklich in Investitionen mündet. Wir sehen ja momentan, dass diese Investitionen einmal Richtung Wehretat diffundieren und dass sie in konsumtiven Ausgaben diffundieren. Das schafft aber nur einmaliges Wachstum, es schafft kein nachhaltiges Wachstum. Wenn wir das schaffen, in Investitionen münden zu lassen, dann könnte sogar Deutschland eine Überraschung am Kapitalmarkt auch werden, dass einfach auch ausländisches Kapital nach Deutschland kommt. Sehen wir das momentan? Leider nein.
Ja, ja, es flammt ja, wenn man mal die letzten zwei Jahre nimmt, immer mal wieder kurz auf für ein paar Monate und dann ist dann doch wieder zurück zu da, wo
wir
eben
wachsen. Ja, weil wir es halt auch momentan nicht schaffen, sagen wir, dieses ausländische Kapital anzuziehen. Und warum schaffen wir das nicht? Weil wir zu viel Unsicherheit produzieren. Natürlich sind die Schritte, jetzt sind wir schon fast in der politischen Diskussion, sind die Schritte der Regierung richtig. Wir haben die Gesundheitsreform gebraucht, um das System zu stabilisieren. Wir müssen Lohnnebenkosten runterbringen. Was muss ich dafür tun? Ich muss vor allem die Rentenversicherung reformieren. Also die Reformschritte sind alle richtig. Sie brauchen halt nur lang und sie enden manchmal in zu viel konsumtiven Charakter.
Ja. Ja, nachdem sieht es ja auch jetzt wieder aus. Es ist halt dann viel klein-klein, statt einmal den großen Befreiungsschlag zu machen.
Ja, ja, das wäre dann eher das Trump-Modell, One Big Beautiful Bill. Ja,
genau.
Und das am ersten Tag unterschrieben, aber da ist natürlich auch viel Marketing hinter.
Ja, ist es. Man muss man ja viel zurückrudern hinterher. Das ist dann auch immer doof, ja, wenn man die eigenen Gesetze irgendwie ignoriert.
Genau.
Aber heißt das auch, dass also Europa eher untergewichtet ist bei euch?
Ja. Das heißt tatsächlich, also unser Fokus tatsächlich bleibt auf Emerging Markets. Das war jetzt auch, sagen wir, die letzten zwei Wochen nicht so toll. Also man hat nicht mit allem recht, aber Emerging Markets sind wir weiterhin sehr, sehr positiv, weil wir natürlich einmal diese Technologie an der Stelle auch haben. Also dann sind wir bei Halbleitern, bei SK Hynix, Taiwan Semiconductor, Samsung. Aber wir sehen in den Ländern halt auch entsprechend starke Wachstumsraten. Dort wird investiert. Das ist investitionsbasiertes Wachstum, was wir dort sehen. Wir sehen durch den etwas strukturell schwächeren Dollar, dass die Länder, die Dollarschulden haben, an der Stelle plötzlich mehr Kapital haben zum Investieren. Mhm. Wir sehen China, die sagen, sie wollen ihre Lieferketten resilienter machen, deswegen versuchen mehr Produktion näher an ihre Grenzen dran zu kriegen. Da sind also ganz viele positive Elemente an der Stelle unterwegs, die wir so nicht sehen. Und wenn ich mir eine Bewertung anschaue, MSCI Emerging Market, handelt bei einem 11er PI. Mhm. Also auch noch das Ganze
attraktiv. Nach der Rallye im letzten Jahr.
Und das nach der Rallye, weil die Gewinne stärker steigen. Ja. Das ist für mich deutlich, deutlich attraktiver. Und nochmal dieses, also was war früher das Risiko bei Emerging Markets, waren diese klassischen Boom-and-Bust-Zyklen. Also ich habe Überkapazitäten geschaffen, das Ganze ist dann irgendwann geplatzt und ist direkt in tiefe Rezession und in Kapitalflucht gegangen. Kapitalflucht war für diese Länder deswegen so blöd, weil die alle sogenanntes Zwillingsdefizit hatten. Das ist, wenn ich ein Haushaltsdefizit habe und ein Leistungsbilanzdefizit habe, dann bin ich im Prinzip in dem Moment, wo Kapital abfließt, tot als Staat. Die Staaten Emerging Markets im Durchschnitt haben keine Zwillingsdefizite mehr. Indien ist noch eine Ausnahme von den größeren Emerging Markets. Die haben sonst Haushaltsüberschüsse oder Leistungsbilanzüberschüsse. Insofern sind die gar nicht mehr so betroffen von diesem früheren Risiko. Also insofern ist es, auf der einen Seite habe ich die Wachstumselemente, auf der anderen Seite weiß ich auch, das Risiko ist deutlich geringer, wie das in der Vergangenheit war.
Ja, da ist wahnsinnig viel, hat sich da bewegt, auch in den Staatshaushalten. Ne?
Ja, definitiv.
Inflation viel besser im Griff, Staatshaushalt einigermaßen aufgeräumt.
Genau. Also in vielen. Genau, und deswegen sagen wir auch, im Anleihenbereich ist dieses Segment, also Emerging Markets, auch attraktiv, weil halt Inflation viel besser im Griff, der Zinssenkungszyklus ist jetzt auch erstmal durch den Ölpreis ein bisschen zum Stoppen geraten, aber ist in der Gänze noch deutlich eigentlich stabiler unterwegs, wie jetzt in Europa, wo wir eine Zinserhöhung erstmal im September haben.
Wir hatten ist gar nicht so lange her, vor 6 Wochen oder so ein Gespräch mit Scholt Papp von JP Morgan Asset Management, der meinte, er findet in den Emerging Markets tatsächlich Bonds auch im Moment, was die Rendite angeht oder das Rendite-Risikoprofil, spannender als Aktien?
Also, wie gesagt, ich mag nicht kommentieren, was andere denken. Ich mag kommentieren, was wir denken. Aber wir finden Emerging Markets Aktien und Anleihen interessant. Und fahren auch nicht diesen relativen Vergleich, sondern wir gucken, was ist im Anleihenbereich interessant und im Aktienbereich interessant. Und da kommen wir beides mal bei Emerging Markets raus. Mhm.
Eine Region haben wir noch, die da scheiden sich irgendwie gefühlt die Geister dran, das ist Japan, weil irgendwo, man weiß noch nicht so ganz genau, wo Sanae Takeuchi hin will. Wird das die neue Liz Truss oder wird das doch eher was Gutes? Irgendwie ist man sich noch uneinig. Andererseits, Aktienmarkt läuft, dem ist es wurscht.
Ja, genau. Also insofern, die Interpretation des Aktienmarkts ist erstmal nicht Liz Truss, weil Japan plus 30%, wenn wir uns zurückerinnern, damals bei Liz Truss, der Druck kam ja über die Kapitalmärkte und die Anleihenmärkte. Über die Anleihenmärkte ist ja auch ein leichter Druck entsprechend da. Man weiß auch, eine gewisse Stabilisierung seitens der Notenbank an der Stelle gibt es. Ich würde auch mich nicht unbedingt gegen die BOJ an der Stelle stellen. Und was den Aktienmarkt angeht, man darf ja nicht vergessen, was mit einer Nation passiert, wo ich 20, 30 Jahre Deflation hatte und jetzt plötzlich in ein inflationärisches Umfeld reinkomme. Was das für Unternehmensgewinne plötzlich bedeutet. Das Ganze unterlegt auch noch mit einer Politik, die diese ganze Struktur komplett aufbrechen will. Das erinnert mich so ein bisschen an das Aufbrechen der Deutschland AG, was wir Ende der 90er Jahre hatten. Das macht eigentlich Japan jetzt gerade durch. Deswegen wäre ich eher bei diesem, und ich sehe das absolut wie Sie, also da gibt es sehr unterschiedliche Sichtweisen. Ich wäre eher bei den Japan-Bullen als bei den Japan-Bären.
Ja, es setzt viel mehr Potenzial frei, gell?
Ja, natürlich. Ja. Natürlich. Aber also Japan-Bulle, Emerging Markets, um das den Punkt nochmal zu machen, finde ich schon nochmal deutlich interessanter. Also meine Reihenfolge in den attraktiven Regionen, Japan gehört dazu, ist aber schon Emerging Markets, dann USA, dann Japan.
Und Europa fahren wir eben flacher, haben wir gesagt.
Irgendwo braucht man Liquidität her.
So ist es, genau. Irgendwo, irgendwo müssen die Puffer für die Nachkäufe her. Ja. Was machen wir denn mit dem Dollar und wie wichtig ist er für Privatanleger in diesem Umfeld?
Naja, ist erstmal ja für Privatanleger sehr wichtig, weil wenn sie sich halt über den MSCI Welt ihr Vermögen aufbauen oder strukturieren, dann habe ich automatisch schon mal das Dollarrisiko. Insofern ist Dollar eine sehr wichtige Komponente. Wir sind im Dollar, strukturell erstmal bearish. Warum? Naja, die amerikanische Administration will selber einen schwächeren Dollar. Warum? Ja. Weil das ganze Thema der Reindustrialisierung, Thema Magerbewegung, überhaupt nicht funktioniert mit einem starken Dollar. Sie brauchen einen schwächeren Dollar. Der darf nicht komplett wegdiffundieren. Sie wollen ja auch gleichzeitig Leitwährung der Welt bleiben und sie wollen auch gleichzeitig ihre Staatsanleihen an die Welt weiter verkaufen.
Ja.
Sonst funktioniert überhaupt die Finanzierung des amerikanischen Staats nicht mehr. Aber insofern brauchen sie eigentlich einen etwas schwächeren Dollar. Also insofern aus dieser Komponente heraus wird das wohl auch strukturell passieren. Die zweite Komponente ist, ich muss ja auch das Thema Staatsverschuldung irgendwie in den Griff kriegen. Wie kann ich meine zu hohe Staatsverschuldung wegkriegen? Ich kann wachsen, ich kann inflationieren, ich kann sparen, ich kann repressieren, also privat wegnehmen, dem Staat geben.
Die letzten zwei sind eher unwahrscheinlich.
Genau, so. Und dann bleibt ja nur inflationieren. Wie inflationiere ich? Ich mache meine Währung etwas schwächer.
Ja.
Also insofern strukturell schwächere Währung. Und das ist für Anleger natürlich insofern schon entscheidend, weil, wie gesagt, wenn ich in den USA investiere, muss ich entweder hedgen im Anleihenportfolio, wo ich ja immerhin 10-jährige US-Staatsanleihen 4,5%. Wenn ich Unternehmensanleihen, kann ich auch da eine 5 stehen haben, aber ich sollte es tatsächlich weghatchen, dann nehme ich mir einen Teil von dieser Zinsdifferenz natürlich auch wieder weg. Aber ich würde strukturell da eher den Dollar schwächer sehen. Momentan kurzfristig, naja, wir haben in Frankreich noch eine Wahl. Das macht den Euro auch nicht so wahnsinnig fest momentan. Ich glaube, für die nächsten Wochen, Monaten dürfte sich das vielleicht eher auspendeln. Strukturell werden wir einen schwächeren Dollar sehen. Und das sollte ein Privatanleger wissen, wenn er dann USA investiert, dass ich kontinuierlich so ein bisschen von der Währung weggefressen kriege.
Ich glaube, dass das viele nicht so richtig auf dem Schirm hatten, die jetzt vielleicht, keine Ahnung, erst 5, 6, 7 Jahre an der Börse unterwegs sind, weil der Dollar halt über sehr viele Jahre unfassbar viel Rückenwind gegeben hat und halt jetzt die Rendite ausbremst. Ne?
Ja, aber das ist natürlich auch das Erfolgsmodell Amerikas gewesen.
Ja.
Sie haben sich massivst verschuldet, haben ihre Verschuldung in die Notenbankbilanzen dieser Welt rein verkauft und auch an die Privatanleger verkauft. Und jeder hat sich über die Zusatzgewinne sogar noch gefreut. Und das Pendel schlägt jetzt so ein bisschen zurück. Die Zusatzgewinne sind definitiv nicht mehr da. Und das ist natürlich dann einmal die Ernüchterung. Und das ist zum Zweiten Thema Notenbankbilanzen. Ja, auch dann die Antwort, warum Gold eine Zeit lang sehr, sehr gut gelaufen ist und aus unserer Sicht im Übrigen auch eine gewisse Stabilisierung erfährt und auch wieder weiter gut laufen wird, weil die Notenbanken weiterkaufen werden.
Heißt am Ende des Tages für Privatanleger, man muss es ein bisschen insofern auf dem Schirm haben und sich so seine eigenen Renditeerwartungen natürlich auch irgendwo bauen. Denn sonst weiß ich nicht, ob sich das in den USA eigentlich so für mich überhaupt lohnt oder nicht. Oder ob ich es nicht gerade in den Emerging Markets mehr bekomme oder nicht.
Klar, also sag mal, Privatanleger sollte jetzt ja sowieso nicht die ganze Zeit hin und her traden, sondern Privatanleger im Sinne eines Vermögensaufbaus sollte sich eine Struktur definieren, die seiner Risikoneigung irgendwo passt und dann möglichst global diversifizieren und zusätzliche Renditequellen reinnehmen. Wir hatten ja vorhin Cat-Bonds und Volatilität als Anlageklasse. Und wie gesagt, sowas wie Gold aufnehmen. Aber wenn ich langfristige Renditeerwartungen mir anschaue, dann ist Emerging Markets deutlich attraktiver, dann ist auch Europa deutlich attraktiver als die USA. Das muss man schon ganz klar an der Stelle sagen. Also ich hatte ja vorhin gesagt, zwischen 6% und 7% ist unsere langfristige Renditeerwartung, aber 8% für Emerging Markets und eher 5% für USA. Immer noch nicht schlecht, immer noch positiv.
Manche sagen ganzes, genau, immer noch recht ordentlich. Solange wir die Inflation da unten haben, ist das auch Realrendite.
Genau.
Das ist ja immer das Wichtige am Ende des Tages, nicht das Nominale. Abschließend die übliche kleine Gemeinheit, die man zur Jahresmitte so macht. Was wird die Assetklasse des zweiten Halbjahres aus Ihrer Sicht?
Es ist eher aus meiner Sicht die Aktie, nach wie vor.
Welcher Markt, welches Land, welche Region?
Emerging Markets mit Fokus auf Asien.
Okay. Was ist mit Emerging Markets, die eher im südamerikanischen Raum, sprich im Energie unterwegs sind oder Rohstoffsektor?
Also ist natürlich tatsächlich auch interessant, weil nochmal, wir sehen die 90 Dollar erstmal auch in dem zweiten Halbjahr ein bisschen durchlaufen, weil der Konflikt ja nicht komplett weggehen wird. Ja. Und davon profitieren natürlich tatsächlich auch südamerikanische Länder. Also dann sind wir ja vornehmlich ganz schnell bei Brasilien, die davon entsprechend auch profitieren.
Klar. Hm. Herr Pfingsten, das hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Fand ich auch. Dankeschön.
Sehr schön. Freunde, ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ansonsten, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.
Tschüss.